um Jesus und es geht nur um den. Ja. Vom Frust zur Freude, so heißt unsere Predigtreihe, in der wir gerade sind, ein kleiner Prophet, was ein Gespräch berichtet zwischen dem kleinen Propheten Habakuk und dem großen Schöpfer der Welt. Ein Gespräch, das Gott allen, die Jesus Christus anbeten, für Zeiten des Frustes anbietet. Ja, ein Gebet für Zeiten der Not. Denn immer dann, wenn Not in unser Leben kommt, neigen wir dazu, Worte zu verlieren. Wir verstummen, ziehen uns nach innen und auch für ein ganzes Volk, also persönliche Not, als auch ein Volk Not für ein ganzes Volk. Und dafür ist dieses Gebet da. Letzte Woche sprach ich mit jemandem, der geflüchtet ist aus der Ukraine und viel Schweres erlebt. Er hatte Angst vor einer Sprachprüfung, die er diese Woche schreiben musste. Und seine Sorge war, wenn er diese Prüfung nicht besteht, dann wird er abgeschoben und dann muss er in den Krieg. Und etliche seiner Freunde sind gefallen. Und was würdest du ihm sagen? Und gibt viele andere existenzielle Nöte, existenzielle gesundheitlichen Krisen, denen der eine oder andere von uns steckt. Andere gehen durch Herausforderungen in ihren Familien. Ich weiß nicht, was deine Situation ist. Ja. Und Gott schenkt uns mit diesem Buch Habakuk ein Gebet, wie wir in diesen Zeiten von individueller oder auch existenzieller Not als Volk beten können. Ja. Wie aus tiefem Frust über Ungerechtigkeit, Gewalt, auch Frust über Gott Freude werden kann. Gebet für in schwierigen Zeiten. Das erste Kapitel, was Joschi letzte Woche eingeleitet hat, endet mit diesem Vers hier, wo Habakuk ein Beschwerdeformular ausfüllt an Gott. Ja. Wie lange noch dürfen Sie auf Beutezug gehen, um ganze Völker erbarmungslos zu vernichten? Das ist mal ein Satz, oder? Das ist mal eine Analyse. Ja. Sie, das sind die Chaldäer oder Babylonier, ein grausames Volk. Und Habakuk sagt, Gott, okay, ich akzeptiere, dass du dieses Volk für Israel gebrauchst, um Recht zu bringen. Okay, habe ich Schwierigkeiten mit, okay. Ja. Obwohl sie dadurch noch mehr Unrecht bringen, das weißt du schon. Aber da habe ich noch so eine Frage und die schiebt, ja, wie lange noch wirst du die Chaldäer ungeschoren davonkommen lassen? Was machst du mit dem Unrecht, was sie uns antun, wenn sie uns richten dürfen? Im Bild gesprochen, er füllt ein Beschwerdeformular ab und gibt es bei Gott in der Beschwerdeabteilung ab. Ja? Und ich habe euch so ein Beschwerdeformular mal mitgebracht und ich gebe euch jetzt die Zeit, das mal auszufüllen. Gibt es irgendwie eine Beschwerde, jetzt Mai 2023, Muttertag, ne? Joschi hat seine Beschwerde eben schon abgegeben, ja, finde ich auch, also richtig gut, ja. Aber vielleicht gibt es ja auch heftigere Beschwerden als diese Kleinigkeit da. Ja, und also steht drüber, ne, mein Beschwerdeformular an Gott, wie lange noch dürfen Sie auf Beutezug, Habakuk 1,17, Herr lässt du. Und ich habe euch ein paar Vorschläge unten drauf geschrieben, aber vielleicht hast du ganz andere Vorschläge. Dorina wird uns ein bisschen musikalisch begleiten, ihr habt jetzt die Zeit. Füllt das doch mal aus, hört mal da drauf, wirklich auf dein Herz. Herr, wir bringen dir dieses Beschwerdeformular Vielleicht sind wir noch gar nicht fertig geworden, wir haben gerade erst angefangen. Du siehst diesen Präsidenten. Du siehst dieses Land. Ja, du siehst vielleicht meinen Partner. Du siehst meine Kinder. Ja, du siehst diesen Lehrer. Du siehst diese Schüler. Du siehst das. Herr, wir erwarten Antworten auf unsere Fragen. Hier sind wir vor dir wie ein aufgeschlagenes Buch. Rede, Herr. Komm du zu uns. Amen. Amen. Danke. Soweit mal. Ich weiß nicht, wie weit du bist, ob du dich da durchgearbeitet hast. Joschi hat ja letzte Woche über dieses Kapitel gepredigt. Das war die zweite Rede von Habakuk. Es fängt ganz laut an. Gott gibt eine erste Antwort. Es kommt die zweite Frage. Und nachdem er jetzt diese Beschwerde bei Gott deponiert hat, geht er den nächsten Schritt. Er bleibt nicht stecken da drin. Und was sagt er? Ich will meinen Posten auf dem Wachturm einnehmen und Ausschau halten. Dort will ich abwarten, was der Herr zu mir sagt und wie er auf meine Klage antwortet. Ja. Merkt ihr, wenn es jetzt nicht konkret wird mit so einem Zettel mal einfach, dann ist es einfach so nur abgehoben von deiner Realität. Das war eine Realität, die hat er aufgeschrieben. Wie lange noch dürfen die konkrete? Glauben muss konkret werden. Und deshalb mache ich euch wirklich Mut, das mal zu formulieren. Wenn es denn das gibt, wenn es nur Lobpreis gibt, weiter Lobpreisen. Ja. Und wir müssen das als einen Weg sehen, den er geht. Beziehung ist immer einen Weg. Wenn du gerade mit deinem Ehepartner nicht so, ne, wenn es da gerade ein bisschen gerade, du musst einen Weg gehen. Ja. Und der nächste Schritt, nachdem er seinen Frust mal los ist, er wartet jetzt geduldig auf Antwort. Und er ist gewiss, dass Gott antworten wird. Da steht überhaupt gar keine Frage bei Habakuk. Und von daher diese Überschrift, diese Phase, in die er jetzt eintritt, nach der ersten Phase, wo er seinen Frust abgelassen hat, geduldiges Erwarten. Geduldiges Erwarten. Nicht schmollen, erwarten. Und zwar in stiller Gewissheit. Und genau an diesem Punkt passiert in seiner Seele etwas ganz Wichtiges. Dass dieser äußere Frust, den hat er jetzt los. Was passiert jetzt mit seiner Seele? Die wird jetzt ruhig. Aber erst dann, du kannst nicht an Punkt 2 in Phase des Wartens einsteigen, ohne Phase 1 durchlaufen zu haben. Das geht nicht. Ja. Im ersten Kapitel war er nach jedem Schritt, nach jeder Formulierung gegenüber Gott, war seine Seele mehr aufgewühlt. Und das ist normal. Du musst mal in den Tunnel des Chaos reingehen, wo du nicht weißt, was jetzt passiert. Gewitter. Laut. Erster Vers. Zweites Kapitel wird leise. Die Reihenfolge ist wichtig. Ja. Jetzt kommt dieser Schritt, der zur Ruhe in seiner Seele führt. Dafür gibt es keine Abkürzung. Und schaut, erst an der Stelle hört er auf, eine Menge Wörter im Gebet zu machen. Im ersten Kapitel schaut er so aufgewühlt, dass er immer weiter beten muss, weiter, bis er sich durchbetet, bis er sich das von seiner Seele gebetet hat, was ihn quält. Es braucht Sprache in der Gegenwart Gottes. Und dann kommt irgendwann diese Phase der Ruhe, wo er aufhört zu beten und hört. Ja, das ist Ruhe. Die äußeren Umstände sind gleich, aber in der Seele kehrt Ruhe ein und er ist bereit zu hören. Man sagt das ja bei Tornados, das sieht man jetzt nicht so viel, ganz in der Mitte, das Auge im Sturm, ja, von dem Tornado, der Ort des Friedens, der Ort, wo ganz, ganz still ist, rundum tobt das Chaos, aber da ist Stille in der Mitte. Ich war im Gespräch mit einem unserer Hauskreisleiter. Sie begleiten seit 4 Jahren einen krebskranken Menschen unserer Gemeinde. Und die Frage ist, wie betet man 4 Jahre für einen krebskranken Menschen, den man begleitet? Und das sind Phasen, die man dort mitmacht. Phasen. Und das Gebet verändert sich und es ist gut zu reflektieren und ja, wie mache ich das eigentlich? Bete ich noch genauso empört und aufbäumend wie am Anfang? Oder wie ist das eigentlich? Fragen. Ja. Habakuk hat sich durch seinen Frust durchgebetet und jetzt wird er ruhig. Und jetzt wird er ruhig einfach mal. Und er betet nicht mehr laut. Und er kriegt dafür auch keinen Vorwurf. Habakuk setzt sich in Bewegung, steigt auf einen Wachturm, die gab es ja damals rund um die Stadt. Er geht wirklich raus, ja, und um zum Ausdruck bringen, ich warte auf Antwort, ich halte Ausschau. Ich lenke mich nicht irgendwie ab, hock mich vor den Fernseher und lasse einen guten Mann sein, ja, sondern ich warte. Hier stehe ich, ich warte. Ja, ich warte sehnlichst, halte konzentriert Ausschau. Ich weiß, die Antwort wird kommen, da wird etwas passieren. Wie so ein Kind, was irgendwo auf die Mama wartet, weiß nicht, wo die Mama ist, aber nachdem es geschrien hat, wird es irgendwann ruhig. Weiß, die Mama wird kommen. Ja. Und es ist so wohltuend zu sehen, dass hier endlich Entlastung kommt. Dort will ich abwarten, was der Herr zu mir sagt und wie er auf meine Klage antwortet. Gibt es zwei spannende Dinge zu lernen. Erstens mal, Habakuk hat seinen Job gemacht. Das ist dein Job. Kapitel 1 ist dein Job. Habakuk 1 ist dein Job. Du kannst niemand anderen, du kannst keine Klageweiber rausschicken für deinen Frust. Du musst das schon selbst machen, wenn du frustriert bist. Sag es Gott. Sei nicht sauer auf Gott, ohne dass du es ihm gesagt hast. Hast du schon mal mit Gott darüber geredet, wenn du sauer bist auf ihn? Mach das. Ja? Lässt los. Kürzlich sprach ich mit einer Freundin, sie kam gerade zurück aus Kenia, bekam die Diagnose, dass sie 2 Tumore im Unterleib hat. Das war der Hammer. Völlig aus dem Nichts. Und dann kam diese Phase des Aufbäumens, hat sie beschrieben, und da war sie noch vor der OP. Und dann berichtet sie aber auch von dieser Ruhe, wie Gott ihr Ruhe schenkt vor der OP. Mittlerweile ist sie durch und auch alles gut. Aber das war ein Weg. Und das Zweite, was wir hier lernen können bei Habakuk, ist, dass Habakuk davon ausgeht, dass Gott ihm antworten wird. Und das ist eine Haltung. Das ist eine Entscheidung, eine Haltung. Ja, was steckt hinter dieser Erwartung, dass Gott antworten wird? Ein Glaube, ein Vertrauen. Wie denkt er über Gott? Habakuk geht trotz Zweifel, trotz Fragen davon aus, mein Gott ist gerecht. In der ersten Kapitel fragt er das, bist du nicht gerecht? Ja? Und weil er gerecht ist, wird er auch auf meine Klage nach Gerechtigkeit antworten. Ich verstehe dich zwar nicht, aber irgendwie bist du schon irgendwie auch irgendwann mal gerecht. Und das ist spannend zu beobachten. Da verändert sich etwas in der Beziehung. Im ersten Kapitel hinterfragt Habakuk seinen Gott. Er fragt, bist du denn gerecht? Und im Kapitel 2 fragt er, Herr, ich glaube, du bist gerecht, aber bitte zeig mir doch, wie. Also wie drückt sich deine Gerechtigkeit aus? Und hier können wir miteinander reden. Hier geht es nicht mehr, also beweis mir. Und wenn du gerecht bist, dann musst du das machen, was ich denke, was Gerechtigkeit ist. Sonst bist du nicht gerecht, selbstgerecht. Ja. Ich halte Ausschau. Und das ist eine wichtige Lektion, die wir lernen können, wie wir in Nöten und Zweifeln beten dürfen. Wir dürfen ehrlich werden vor Gott, aber dann dürfen wir auch in geduldiger Gewissheit innerlich ruhig werden, wenn wir denn vertrauen, dass Gott gerecht ist. Dazu muss ich mich irgendwann mal entscheiden. Glaube ich, dass Gott gerecht ist, unabhängig von dem, was ich gerade fühle, weil er Gott ist oder nicht? Das kriegst du nicht bewiesen. Ja? Und hier gibt es mindestens 2 Gruppen von Menschen mit ihrem unterschiedlichen Umgang mit Zweifel. Die einen halten an ihrer Vorstellung von Gerechtigkeit fest. Also wenn Gott nicht so gerecht ist, wie ich das verstehe, dann ist er ungerecht. Das ist eine Haltung von Selbstgerechtigkeit, die sich selbst bestätigt ständig. Ja? Und die landet meistens in Anklage, Bitterkeit und Resignation. Aber es gibt eben auch diese andere Haltung, die bekennen ihr Gefühl von Ungerechtigkeit. Das ist doch ungerecht und Unverständnis. Aber sie bleiben in dieser Chance, Rede mit mir, zeig mir das. Du kannst doch nicht einfach schweigen. Zu welcher Gruppe gehörst du gerade? Zu welcher Gruppe gehörst du? Willst du einfach bestätigt werden? Oder sagst du, das verstehe ich nicht, komm, aber ich gebe Gott eine Chance. Ja. Das ist eine Haltung, die Demut erfordert. Und das entscheidest du. Ja. Ich lade dich ein, zur zweiten Gruppe dazu zu kommen. Heute ist ein guter Tag dazu. Und zu erleben, wie aus Anklage und Wut Ruhe kommt. Ist noch nichts gelöst. Die Frage ist noch da. Sie kann auch formuliert werden, aber sie hat nicht mehr diese Macht. Ja. Und jetzt wird es spannend. Was wird Gott mir wohl sagen? Ja. Und jetzt bin ich überhaupt mal aufnahmefähig. In meinem ganzen Wut redet ja nur einer. Aber jetzt bin ich in der Lage, jetzt höre ich mal zu. Jetzt höre ich mal zu. Das will ich mit einem kleinen Bild verdeutlichen. Predigtreihe heißt ja vom Frust zur Freude und ich muss die Freude ja noch nicht draufschreiben. Am Anfang unseres Lebens steht Gott. Ja? Und am Ende unseres Lebens steht Gott auch. Anfang und Ende, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ja? Und dazwischen ist etwas gefordert, das gleiche wie da auf Englisch. Ja, Trust, zu lesen. Ja, Russ, F, ist nur dieser kleine Balken, die begegnen sich und verschieben sich, okay? Ganz einfach. Zumindest auf der Grafik hier vorne. Dazwischen liegen ganz viele schöne Momente, wunderbare Momente. Wie oft ist das Leben schön? Wie schön ist dieser Mai? Wie schön ist dieser Tag? Dazwischen liegen auch viele Momente, wo wir fragen, die wir nicht verstehen, die existenziell sind, existenzielle Krisen. Und der Schlüssel ist, vertraue ich. Ja? Wo bist du? Ich bin noch nicht bei der Freude angelangt. Die macht ja dann oben nächste Woche. Jetzt erlebt der Habakuk tatsächlich, wir gehen weiter, jetzt erlebt der Habakuk tatsächlich, Gott antwortet. Ja? Und schau mal, was er sagt. Ja? Was antwortet jetzt der Habakuk? Da antwortete mir der Herr und sagte, was ich dir jetzt zeigen werde, sollst du säuberlich auf Tafeln schreiben, damit es jeder mühelos im Vorbeigehen lesen kann. Denn das, was du siehst, wird erst zu einer bestimmten Zeit eintreten. Aber du kannst dich darauf verlassen, dass es eintrifft, auch wenn es eine Weile auf sich warten lässt. Du kannst darauf zählen, denn es ist keine Täuschung. Also allein in der Art, wie Gott hier mit ihm redet, weiß er, das wird schwierig für Habakuk, weil es eine Zeit dauert. Er sagt eine Weile. Und Gottes Weile ist immer ein bisschen anders als meine Weile. Ja. So, du sollst wissen, aber guck, du sollst wissen, der Feind ist anmaßend und in seinem Herzen nicht aufrichtig. Durch den Glauben hat ein gerechter Leben, ein Angeber ist drückig wie Wein, selbst wenn er sich ausbreitet wie die Unterwelt und alle Völker um sich sammelt und unterjocht, kann er sich doch nicht halten. Was ist die Antwort, die er bekommt? Sezieren wir sie mal ein bisschen. Ja? Erste Antwort, Habakuk, du bist nicht allein mit deiner Frage. Ja? Schreib das auf, damit andere, die vorbeikommen, das lesen können. Dann muss ich das nicht immer wieder sagen, das fließt dann in mein Wort, dass die erst 2023 in Lüneburg auch lesen können. Ja? Gott sagt, die Antwort, die ich dir gebe, ist nicht nur für dich, die ist zeitlos. Dies für alle anderen, die auf ihrem Weg die gleiche Frage haben. Zu allen Zeiten der Weltgeschichte haben Menschen diese Frage gestellt, die Habakuk hatte in seiner Zeit. Ja? Und Gott, was machst du mit denen, die Unrecht tun? Lässt du sie laufen, ungeschoren davonkommen? Das ist eine zeitlose Frage. Vielleicht hast du eben auf deinem Zettel genau die gleiche Frage gestellt. Nur eine andere Person, anderes Volk. Und Gott sagt dir, weißt du, das habe ich damals Habakuk schon beantwortet und ich habe ihm das aufschreiben lassen und ich habe mir viel Mühe gemacht, 2600 Jahre das im Wort Gottes für dich aufzubewahren, in deiner Sprache, damit du es lesen kannst. Damit du es lesen kannst. Ich habe das damals ernst genommen beim Habakuk und ich nehme deine Frage, die du gerade eben aufgeschrieben hast, sehr ernst. Sehr ernst. Verzweifle da nicht. Das Zweite, was ich hier rauslese, ist, Gott sagt, Habakuk, deine Einschätzung ist wirklich richtig. Du hast recht. Was du bezüglich der Ungerechtigkeit sagst, ist wahr. Die Chaldäer, die Babylonier, das ist wirklich ein ungerechtes Volk. Und das Unrecht muss angegangen werden. Habakuk, deine Einschätzung war richtig. Und ich glaube, das ist ein echter Trost, oder? Wenn ich Unrecht erlebe, ist der erste Trost, dass ich damit nicht alleine bleibe, dass ich das sagen darf und dass mir mal jemand sagt, ja, das stimmt, du erlebst wirklich Ungerechtigkeit. Wenn es wirklich Ungerechtigkeit ist und nicht nur Selbstmitleid. Ja? Also, das ist doch schon mal Trost. Und schaut, das fließt da raus. Ja? Guck mal, wenn du zu Jesus kommst, da verändert sich nur ein Buchstabe. Pfingsten ist der Heilige Geist, er ist der Tröster. Trost. Gott hat was für dich, Trost. Ich bin gespannt, wie Ruben das nächste Woche macht mit Freude, aber erstmal sind wir jetzt bei Trost. Ja. Habakuk, deine Einschätzung ist richtig. Hey, wenn das stimmt, was du aufgeschrieben hast, dann sagt Gott, der Gerechte, zu dir, du bist damit nicht allein, ich sehe das. Ja, ich gehe das an. Ich werde das angehen. Du kannst dich auf mich verlassen. Ja. Das Dritte, was Gott dem Habakuk sagt, meine vollkommene Gerechtigkeit ist im Kommen begriffen. Habakuk, im Moment sind es die Chaldäer, die Babylonier, die ich einsetze, um das Gerechtigkeit nach Israel zu bringen, weil ihr als Israeliten wart wirklich Bengel. Und das gehe ich jetzt mal an. Und ich weiß, ich gebrauche da Völker und die bringen mehr Leid. Ja, das ist noch Plan B. Es gibt noch nicht die vollkommene Gerechtigkeit. Das ist noch nicht da. Aber sei dir gewiss, mein lieber Habakuk, meine vollkommene Gerechtigkeit ist im Kommen begriffen. Ja, ich habe deinen Brief gelesen. Und meine Antwort an dich ist die gleiche, wie ich sie damals Habakuk gegeben habe. Alle eingesetzte Gewalt, die gerecht bringen soll in unserem Staat, ist vorläufig. Vielleicht klagst du gerade um irgendwas und du hast das Gefühl, ach, hat sowieso keinen Sinn. Ja? Oder wird noch schlimmer. Meine Gerechtigkeit ist im Kommen begriffen. Verlass dich drauf. Am Ende der Zeit wird es meine vollkommene Gerechtigkeit geben. Vielleicht steigst du hier aus. Vielleicht war das jetzt der zweite Punkt, der war, reicht mir vollkommen. Das ist völlig okay. Ich habe nur die Aufgabe, durch das ganze Kapitel durchzupredigen. Und deshalb gehe ich jetzt noch zum dritten Punkt. Und das wird jetzt spannend. Aber also bis jetzt war schön Muttertag, das ist gut. Jetzt wird es ein bisschen spannender. Wollt ihr noch ein bisschen? Ja, also sonst kannst du schon mal zum Kuchenbuffet gehen. Damit die Gerechtigkeit nämlich vollkommen wird, kommt jetzt Teil 2 der Antwort von Gott. Lieber Habakuk, ich weiß sehr wohl, in welcher Art und Weise die Babylonier Unrecht tun. Und damit du das glaubst, zeige ich dir jetzt auch mal, wie spezifisch ich das weiß. Und ich sage dir jetzt auch mal sehr spezifisch, was ich mit denen mache. Interesse? Und er zeigt uns jetzt in seinem Ausblick die Gerechtigkeit Gottes, die noch kommt. Ja? Und ich zeige das euch mal beispielhaft an dem Vers 6. Da sagt Gott, eines Tages, Habakuk, werden die eroberten Völker, also die, die jetzt Unrecht erleiden durch die Babylonier, ein Spottlied über ihre Feinde anstimmen. Mit ihren Anspielungen werden sie sich über ihn, den Feind, lustig machen. Ach, wow. Ja? Was ist das Prinzip? Das zieht sich durch das ganze Text. Gottes einfachstes Gerechtigkeitsprinzip. Unser Umgang mit anderen wird uns selbst treffen. Halleluja. Halleluja, es wird Gerechtigkeit geben. Alles, was sie mir antun, kriegen sie zurück. Gott macht das schon. Ja? Das Unrecht versickert nicht einfach, sondern ihr Unrecht wird wie in so einem großen Suppentopf gesammelt und jede einzelne Sache, die schief läuft, kommt rein. Und wer wird's auslöffeln? Der ist verursacht. Verursacherprinzip, sehr nachhaltig. Ja. Sie werden das gleiche Zeug essen, das gleiche erleben, was sie anderen eingelöffelt haben. Und das wird jetzt sehr konkret dargestellt in 5 Wehe dir. 5 Wehe dir. 5-mal Wehe dir. Und er zeigt Habakuk, wie aufmerksam er da alles wahrnimmt. Das sind die 5 Gruppen. Einmal Räuber, raffinierte Gauner, Gewalttäter, Schänder und Götzenanbeter. Ja? Und jetzt schauen wir uns mal beispielhaft ein paar Dinge an, wo Gott sagt, das werde ich tun. Das ist richtig spannend, wie spezifisch das hier beschrieben ist. Und das wird auch top aktuell. Fangen wir an. Erstens die Räuber. Wehe dir, denn du hast fremden Besitz. Also jetzt redet er nicht zu Habakuk, sondern das ist prophetische Sprache über diesem Volk, über den Babyloniern. Denn du hast fremden Besitz an dich gerissen. Wie lange soll das noch so weitergehen? Du bereicherst dich, indem du Pfand von anderen forderst. Der Richter spricht recht. Das ist die Sache. Ja? Der Hintergrund, es gab Leute, die sehr viel Geld angehäuft haben. Also Unmengen von dem Zeug. Und das war alles auf ihrem Konto. Ja? Dagobert Duck. Ja. Und dann haben sie, was haben sie damit gemacht? War das genug? Nein. Wann ist genug genug? Nie ist genug genug. Ja, vermehrt, ja. Und das haben sie anderen ausgeliehen für Zinsen und ein Pfand. Alte Ordnung, ja. Heute würden wir sagen, eine Sicherheit verlangt. Also da kommt jemand, der hat Hunger. Der hat Hunger. Und ich gebe dir Geld, kannst du Nahrung für kaufen, musst mir nur ein Pfand lassen. Ja, beispielsweise dein Auto. Wenn du aber dein Auto brauchst, um Pizza auszufahren, ja, und damit Geld machst, habe ich jetzt dich in der Hand. Du wirst mir das nämlich nicht zurückzahlen können, weil du kannst deinen Job nicht mehr so gut machen. Wirst also hochverschuldet. Ich habe dein Leben in der Hand. Und wenn du das Pfand nicht zurückgeben kannst, wenn du das Geld nicht, kriegst du auch dein Pfand nicht und ich habe dein Auto. Altes System der Ausnutzung. Ja. Und sorgt für ständige Überschuldung. Und die Frage ist, lässt sich das auf unsere Zeit in irgendeiner Form übertragen? Gibt es dieses Prinzip noch irgendwie? Nach einer Bundesbankstudie besaßen 2021 in Deutschland die reichsten 10% der Haushalte 56% des deutschen Nettovermögens. 10%, 56% des Nettovermögens. Die untere Hälfte der Haushalte muss sich mit mageren 3% begnügen. Das bedeutet, die Verteilung klafft weit auseinander. Etliche Leute haben ihr Geld wirklich mit Recht verdient. Halleluja! So gut, reiche Leute zu haben, so gut. Ja. Andere, naja, ich sage hier nichts gegen reiche Leute. Es ist nur sehr viel Geld, was da zu verwalten ist. Da gibt es sicher viele Fragen. Ja? Der Fokus hier liegt, habe ich mir das, was ich habe, rechtschaffen zugeeignet? Habe ich mir das verdient oder habe ich mir das auf Kosten von anderen in irgendeiner Form zugeeignet? Auch auf der internationalen Ebene kennen wir das. Wir wissen, dass Länder auf der Südhalbkugel hungern. Geben wir ihnen Kredite mit hohen Zinsen, sorgen wir dafür langfristig, dass das sich nicht verbessert. Und wir bauen unseren Wohlstand darauf auf. Ja? Vorsicht, China hat in den letzten 15 Jahren zum größten bilateralen Gläubiger der ärmsten Länder geworden. Sind es jetzt die Wohltäter dieser Länder? Nein, sie haben sich die Rohstoffe gesichert. Und ein paar wenige Menschen in dieser Länder sehr reich gemacht. Die Völker. kann man jetzt ganz viel zu sagen, ja, und sicher ist der Westen darin auch kein Waisenkind. Darin sind wir kein Waisenkind. Und wie geht Gott damit um? Europa. Aber schaut, das werden die Leute, die das machen, an sich selbst erleben. Die werden genau das erleben, was sie anderen zufügen. In Vers 6 heißt es, doch mit einem Mal werden sie alles mit Zinsen von dir zurückfordern. Du wirst vor ihnen zittern, so wird der Räuber selbst zur Beute. Viel Spaß. Ja. Der Jäger wird zum Gejagten. Wie du ganze Völker ausgeraubt hast, so rauben sie dich dann aus. Sie zahlen dir heim, dass du so viele Menschen umgebracht und all ihre Städte und Länder verwüstet hast. Dann denkt mal an das Ergebnis nach dem Ersten Weltkrieg, wie das war in Deutschland. Wir sehen, das Gerechtigkeitsprinzip Gottes ist ganz einfach. Das, was du anderen tust, das wird dir auch angetan. Ganz locker. Ja? Und im zweiten Wehe, da gebe ich jetzt mal ganz kurz nur drüber, ja, im zweiten Wehe geht es jetzt um den raffinierten Gauner. Wehe dir, denn ständig willst du deinen Besitz vergrößern und dabei ist dir jedes Mittel recht. Damit sind die Leute gemeint, die das System kennen und wissen, wie ich das System für meine Zwecke bediene. Kennt ihr solche Systemschmarotzer? Ja? Du tust alles, um dich sicher zu fühlen, über jede Gefahr erhaben, wie ein Adler hoch oben in seinem Nest. Doch letzten Endes stürzt du dich und deine Familie damit nur ins Unglück. Du versuchst dir einen Ort von absoluter Sicherheit zu schaffen auf eigene Faust, weil du weißt, Leben ist unsicher und für schlechte Zeiten. Und da sorgst du nicht nur für dich, sondern du baust ein System, was deine Familie bereichert, deine Dynastie oder Sippe oder weiß ich was. Raffinierte Gauner. Und ich frage mich so, gibt's das heute noch? Oh, ist eine lange Zeit gar nichts eingefallen. So, dann bin ich irgendwann mal bei der Corona- und der Maskenaffäre oder bei dem ehemaligen Präsidenten von Amerika gelandet. Oder. Ich versuche einfach aufgrund des Systems meine Schäfchen ins Trockene zu bringen. Und dann sagt Gott, der ja scheinbar damals sehr aufmerksam war, ich weiß gar nicht, ob der heute noch so aufmerksam ist, aber doch letzten Endes stürzt du dich und deine Familie damit nur ins Unglück. Sogar die Steine in der Mauer schreien deine Untaten heraus und die Sparren im Gebälk stimmen mit ein. Huch. Ja. Es gibt einen Chor von Leuten, die das entlarven. Eine Gauner und Schlawiner. Alles ist weg, du bist offenbar geworden und deine Sicherheit ist passé. Das sind nur die ersten beiden Kategorien. Bis jetzt hat noch keine Gewalt stattgefunden, das waren nur wirtschaftliche Kisten, die beiden ersten. In den nächsten Weherufen kommt jetzt noch die physische Komponente dazu und jetzt wird's noch happiger. Wehe dir, Gewalttäter. Wehe dir, denn als du deine Stadt bautest, hast du viel Blut vergossen. Deine Festung ist auf Unrecht gegründet. Damals wurde im Krieg, genau wie heute, viel Blut vergossen. Sklavinnen und Sklaven wurden misshandelt und abgeschlachtet. Man hat das Blut der Ungeborenen vergossen oder Kinder an den Flüssen ausgesetzt, damit sie wilden Tieren gerissen werden. So wollte man die Völker demütigen. Oder die Kinder wurden von Zuhältern aufgegriffen und die haben dann ihr Geschäft mit den ausgesetzten Kindern gemacht für Prostitution. Und Rom und Griechenland und Assyrien und Ägypten und alle die großen Völker der Geschichte sind aufgewachsen auf dem Blut der Völker. Ja, wehe dir, denn als du deine Stadt bautest, hast du viel Blut vergossen. Deine Festung ist auf Unrecht gegründet. Meine Frage, gibt's das heute auch noch? Gibt's das noch? Was haben wir Schaden angerichtet unter den Völkern im Dritten Reich? Was wird gerade in Russland für einen Schaden angerichtet? Wie viel Unrecht passiert auf dieser Welt? Gucken wir gar nicht so weit weg. Was passiert in unserem Land mit unseren ungeborenen Kindern? Die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland ist im Jahr 2022 mit rund 104.000 gemeldeten Fällen um 10% gegen dem Vorjahr gestiegen. In einem der reichsten Länder. Hat gerade nicht in mein Konzept gepasst. Man fragt sich, wo sind die Männer, die für ihre Frauen aufstehen? Wo sind die Christen, die den Mund aufmachen und sich kümmern um die Frauen? Ihr Lieben, die ersten Christen, die ersten Gemeinden, die in dieser Zeit gelebt haben, der Römer, die solche Quatsch gemacht haben, ja, haben Abtreibung und das Aussetzen von Kindern verurteilt und gesagt, wir nehmen eure Kinder auf. Die sind dorthin gegangen, weil sie wussten, dort werden sie ausgesetzt. Und haben sie in ihre Familien geholt. Können wir viel jetzt dazu sagen, diese Anwendung. Und schaut, wir sind ja jetzt 2600 Jahre weiter. Damals waren die Babylonier ein Weltreich. Quasi über Nacht wurden die Babylonier abgelöst, dieses Weltreich. Von wem? Von den Griechen. Wusch. Und dann waren die Griechen da. Und so ist Athen gewachsen. Und wer kam dann? Quasi über Nacht kamen die Römer. Und jedes Mal haben sie selber einen Preis bezahlt. Und das alles nur vorläufig, alles nur vorläufig. So könnte man durch die Geschichte durchgehen. Ja. Und da war Kirche auch nicht nur ein Waisenkind bei. Was passiert, wenn wir unsere Stadt und den Wohlstand aufbauen auf Kosten von anderen? Aber der Herr, der allmächtige Gott, hat das letzte Wort. Was Völker mühsam errichtet haben, hat keinen Bestand. Ihre Bauwerke werden ein Raub der Flammen. Darf ich euch was bekennen? An dieser Stelle wurde es mir in der Vorbereitung richtig heiß. Und ich dachte, boah, kann der Markus existieren? Kann unser Volk existieren? Und ich steige hier einfach mal aus. Das sind noch zwei Wehe sind da noch. Ja. Die sind top aktuell. Lest es mal, was Gott über die Schänder sagt. Denn du hast deinen Nachbarvölkern einen Becher mit Gift eingeschenkt. Sie taumelten wie Betrunkene und du hast ihre Schande genossen. Suchtmittel, die eingesetzt werden, um sich Menschen gefügig zu machen. Alkohol und Suchtmittel werden in der Prostitution eingesetzt, um Prostituierte gefügig zu machen. Abhängigkeiten zu schaffen für Pornografie. Pornografie läuft nicht ohne das. Und guckt mal, vor 2600 Jahren war Gott schon so top aktuell, wie wir jetzt endlich auch angekommen sind. Du hast den Libanon abgeholzt und sein Wild ausgerottet. Was ist denn das? Ach, top aktuell, die Schöpfung. Ihr habt den Libanon abgeholzt, die Natur geschändet. Und das prangert Gott. Wir haben es im Wort Gottes bis 2023. Und die Frage ist, was macht Gott mit diesen Menschen, die Gott jetzt die vollkommene Gerechtigkeit bringen, zu denen, die so leben und was das tun, ja? Und wieder gibt es ja dieses Bild von diesem Löffel, da ist dieser Suppentopf. Immer rein damit. Immer rein damit. Und du wirst es auslöffeln, ich werde es auslöffeln. Bald aber wirst du selbst vor Scham vergehen, dann ist es vorbei mit all deiner Herrlichkeit. Die starke Hand des Herrn wird dir den Becher reichen, der mit seinem Zorn gefüllt ist. Du musst ihn austrinken und wirst selbst entblößt. So wird auch deine Ehre in den Schmutz gezogen. Liebe Pornoindustrie, da ist der Kampf dir angesagt. Wart's ab! Denke nicht, was du im Dunkeln tust, wird nicht ans Licht kommen. Und der letzte Vers in diesem Kapitel, dann wird's ganz still. Der erste Vers ist sehr laut. Gott, wie kannst du? Jetzt sind wir in Kapitel 2 am Ende, im letzten Vers. Der Herr dagegen wohnt in seinem heiligen Tempel. Seid still vor ihm, ihr Menschen auf der ganzen Welt. Ja. Und warum wird es still? Weil die Gerechtigkeit Gottes im Raum ist. Und weil ich merke, Oh, oh, meine Selbstgerechtigkeit hat keinen Bestand. Alles wird vollkommen gesund werden, aber anders als ich denke. Und das ist auf der einen Seite wunderbar. Da liegt ein unglaublicher Trost drin. Das Unrecht, was mir angetan wird, es ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Stellt euch das mal vor, keiner auf der Welt müsste mehr klagen. Mir wird Unrecht angetan, sondern die vollkommene Gerechtigkeit ist da. Und kein Mensch wird am Schluss irgendwas finden, was noch nicht gerichtet ist, was nicht gerecht wäre. Alles wird vollkommen gesund. Ja. Weil jeder seinen Löffel ausgelöffelt hat. Und hier ist kein Platz mehr für Selbstgerechtigkeit. Das ist die andere Seite. Das bringt mein Entsetzen. Ja, kann ich bestehen? Aus meiner Anklage wird eine Anfrage an mich. Die Anklage heißt mich, ich bete nicht mehr, Herr, wirst du die Bösen davonkommen lassen? Sondern plötzlich bete ich, Herr, wie kann ich gerettet werden? Vor der Wucht dessen, was an deiner Gerechtigkeit auf mich zukommt. Deine Gerechtigkeit ist so viel größer als meine eigene. Ich muss mich demütigen. Und deshalb bin ich so froh, dass wir jetzt nicht hier enden. Ja, das wäre eine schöne Muttertagspredigt. Ich wollte auch nicht, also Muttertag und diesem ist halt so. Ne? Manchmal kommt das Dicke. In diesem Vers, ich habe das Evangelium in diesem Kapitel gesucht. Und wenn du hinschaust, findest du das Evangelium überall, auch im Alten Testament. Schau mal, in Kapitel 2, Vers 4 steht dieser Vers. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Ganze Kapitel, Alttestament, wird beschrieben, dass die Gerechtigkeit darin besteht, dass ich selbst erlebe, was ich anderen angetan habe. Und da ist das Evangelium mittendrin, wenn ich es dann lese, kommt dieser Satz. Und dieser Satz wird im Neuen Testament von Paulus im Römerbrief genau in der Mitte des Evangeliums so zitiert. Ja, da schreibt Paulus in Römer 1,17, denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit, da ist das Thema Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang erhält. Sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es in der Schrift, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Das ist Habakuk 2,4, original zitiert. In der Mitte des Evangeliums. Und das ist so wichtig. Ja? Römer 1,17. Evangelium ist die gute Nachricht. Und vielleicht merkst du jetzt gerade, wie gut die gute Nachricht ist. Weil wir haben wirklich einen gerechten Gott. Und er hat in seinem Sohn Gerechtigkeit geschaffen. Jesus Christus ist für uns ans Kreuz gegangen. Jesus Christus ist für uns als der Gerechte, als der wirklich Gerechte ans Kreuz gegangen, damit wir, die wir ungerecht waren, leben können für uns. Das Kreuz hat was mit uns. Und Zugang zu dieser Gerechtigkeit, die Jesus Christus am Kreuz erwirkt hat, ist der Glaube, dem ich vertraue, dem ich mich abstelle. Mein Schmuck und Ehrenkleid. Wo ich vor Gott bestehen will, ist Jesus. Ja, damit will ich vor Gott bestehen. Ich will nicht vor Gott stehen mit meiner eigenen Gerechtigkeit. Ich weiß, vor einem heiligen, gerechten Gott ist meine Gerechtigkeit viel zu kurz. Ich würde ewig meine Suppe auslöffeln. Ja, und das ist das Evangelium von Jesus Christus. Und es wird uns im Alten Testament in Jesaja vorgeführt. Er hat es so klar gesagt. Dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen und wird im Jesaja wird das geschrieben, wie er das gemacht hat. Jesaja 53, in Wahrheit aber hat er, Jesus, die Krankheit auf sich genommen, die sonst uns getroffen hätte. Und die Schmerzen erlitten, die sonst wir ertragen müssten. Wir meinen, Gott habe ihn gestraft und geschlagen, doch wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Wir alle waren wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Ihm aber hat der Herr unsere ganze Schuld aufgeladen. Und das hat Jesus, selbst Jesus, nicht überlebt. Und ich würde das auch nicht überleben. Und die Hoffnung ist, Jesus lebt. Gott hat ihn auferweckt und er ist lebendig. Und jeder, der das möchte, jeder, der sich im Licht Gottes, in der Gerechtigkeit Gottes erkennt, ich habe gesündigt, ich bin ein Sünder. Du kannst dich entscheiden, willst du deine Suppe selber auslöffeln oder willst du dich auf Jesus verlassen? Du hast die Wahl. Du hast die Wahl. Du hast nicht die Wahl nach der Gerechtigkeit Gottes, sondern du hast nur die Wahl, wie du damit umgehst. Ja? Selber tun oder Jesus lassen. Und hier bin ich jetzt am Ende heute. Wir machen keine Abkürzung in dieser Predigtreihe. Freude kommt nächsten Sonntag durch Ruben. Ja? Das dritte Kapitel. Das Ende vom zweiten Kapitel ist tiefe Betroffenheit in der Gegenwart Gottes. Band kann kommen, wir singen gleich noch ein letztes Lied, könnt schon mal anfangen. Niemand fragt mehr, Gott, wirst du Gerechtigkeit bringen für die Bösen da draußen? Sondern die Frage ist, gibt es einen Weg für mich, wo ich gerettet werde? Und das ist tiefe Betroffenheit und das Evangelium stellt dich immer wieder auch in diese, es stellt mich in Frage, lasse ich mich von Gott noch in Frage stellen? Und mit dieser Frage möchte ich euch diese Woche senden, aber nicht ohne Jesus. Du und Jesus, wie geht's eigentlich in eurer Beziehung? Ja. Ich lade dich ein, diese Woche mal Zeit mit dieser Gerechtigkeit Gottes zu verbringen, mal ehrlich zu werden, mal aufzuschreiben, wo du weißt, hier habe ich wirklich Dreck am Stecken. Weil Jesus weiß, habe ich auch Mut, das anzusprechen. Ich lade dich ein, dein Leben zu prüfen. Und dann komm wieder und empfange. Und brich durch echte Freude. Es ist ein Weg vom Zorn zu Trost, zu Erschrecken, zu Freude. Du kannst nicht die ganze Zeit nur happy-clappy. Du musst dir selbst begegnen, damit es wieder ehrlich wird, damit es wieder lebendig wird, damit du wieder weißt, was ich habe. Und wir enden, indem wir Jesus anschauen. Ja? Das letzte Lied, bevor wir unser eigenes Leben anschauen, das ist immer gut, bevor wir unser eigenes Leben, wem begegne ich da, mit wem? Ich gehe mit Jesus in mein Leben ran. Ja? Wie heißt das Lied, was wir singen? Bitte? Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und deshalb habe ich Mut, mir selbst zu begegnen. Ich weiß. Singt das mit uns. Thank you.